Ja, es ist heute zwar Pfingsten oder morgen eigentlich respektive. Ich habe allerdings keine Pfingstpredigt mitgebracht, weil ich denke, dass sowieso alle auf eine Offenbarungspredigt von mir warten. Und die möchte ich ja nicht enttäuschen. Also, habe ich mich entschieden, die Textlesung aus Offenbarung 13, Verse 16 und 17 zu nehmen und darüber zu predigen. Es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Was gäbe ich jetzt doch dafür, wenn ich eure Gedanken zu diesen Texten an eurer Stirn ablesen könnte? Dann wüsste ich nämlich gerade, was euch an diesen Texten vielleicht besonders auffällt, vielleicht stört, was euch spannend dünkt oder euch vielleicht sogar mit einem gewissen Unbehagen erfüllt. Was ich absolut nachvollziehen kann, da doch gerade in unserer Zeit enorm viel darüber spekuliert wurde und wird, gerade jetzt in der vorangegangenen Corona-Zeit, habe ich fast unglaubliche Spekulationen über dieses Mahlzeichen gehört. Ist es die Impfung oder gar die Maske? Also wäre das dann ein Mahlzeichen, das man je nach Gutdünken einfach abnehmen kann? Oder ist es eventuell ein Code, den man unter die Haut gespritzt bekommt? Und nur mit diesem Code soll es anscheinend dann noch möglich sein, zu kaufen oder zu verkaufen? Viele, viele, selbst tiefgläubige Menschen sind erfüllt mit großer Angst. Und das Misstrauen, das wächst zu einem schier unüberwindlichen Berg. Die Verunsicherung ist übermächtig geworden und die Menschen suchen überall nach Halt. Einige gehen sogar so weit, dass sie sich irgendwo in den Bergen, möglichst abseits jeder Zivilisation, einen Bunker oder eine Höhle suchen und sammeln sich dann alle möglichen Vorräte drin an. Letzthin habe ich gerade eine Doc am Fernsehen gesehen, wo sich ganze Gruppen, sogenannte Prepper, eben genau solche Verstecke suchen. Diese probieren sie dann auch möglichst gemütlich einzurichten. Mit Mobiliar, Decken, Matratzen, Dosennahrung, Batterien und natürlich nicht zu vergessen das allgegenwärtige Toilettenpapier. Ja, sogar Gasmasken dürfen nicht fehlen, damit man dann diese allerletzte Zeit auch wirklich so gut wie möglich überstehen könne. Interessanterweise suchen sie in den Höhlen der Berge Unterschlupf, die ja, wenn man denn alles so real auslegen möchte, laut Offenbarung 6, Abvers 15, einstürzen werden. Da steht, die Könige der Erde, die Großen, die Reichen, die Heerführer, die Mächtigen und alle Knechte, alle Freien, sie verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Ich traue mich da die Frage zu stellen, wo ist da bloß die ganze Logik? Anscheinend hat der liebe Gott in diesen letzten Wochen der Menschheit ganz andere Dinge zu tun, als auch noch auf seine Getreuen Acht zu geben. So ungefähr sind wohl die Gedanken und Ideen dieser Menschen. Und ich traue mich noch eine Frage zu stellen. Müssen wir wirklich so viel Vorsorge treffen für unser eigenes Überleben? Oder wurde hier vielleicht etwas missverstanden? Wo ist denn hier das ganze Vertrauen geblieben? Wenn ich doch die Bibel und ganz speziell natürlich jetzt nur die Offenbarung ein wenig kenne, dann spricht Gott doch immer wieder davon, dass die Seinen versiegelt werden an ihrer Stirn und sie deshalb klar zu Gottes Volk gehören und damit in der letzten Zeit unantastbar sein werden. Sie sind ja nämlich sogar doppelt versiegelt. Das erste Mal versiegelt werden wir ja, wenn wir Gott und sein Wort annehmen durch den Heiligen Geist. Epheser 1,13 sagt uns, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 4,30 sagt auch, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Also hat es Versiegelte schon immer gegeben. Warum aber kommt hier am Ende der Zeit diesem Siegel eine solch große und wichtige Bedeutung zu? Lassen wir auch hier die Bibel sprechen und lesen wir zuerst in 1. Mose 41, Vers 32. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass bei Gott die Sache fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Nun, aus diesem Text entnehmen wir, dass wenn Gott etwas sehr wichtig erscheint, er es sogar verdoppelt. So ist es also fest beschlossene Sache. Ihr findet diese Verdoppelung immer wieder in der Bibel, wenn ihr euch einfach auch mal auf diesen Punkt achten möchtet. Wenn Jesus nur als kleines Beispiel eine wichtige Aussage macht, beginnt er ja schon meist mit den Worten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und auch wir sagen heute manchmal ganz salopp, doppelt genäht, hält einfach besser. Und genau so würde ich es auch hier sehen. Es ist jetzt die Zeit der zweiten Versiegelung, auch die wirklich allerletzte Stunde des Heilsplans, die hier eben bei der letzten Versiegelung definitiv anbricht. Es ist eine Zeit, wie es vorher ja nie gewesen ist. Und die Gemeinde, die Braut Christi, braucht diese nochmalige, großartige Zusicherung Gottes. Du bist versiegelt. Du gehörst zu mir, egal was passiert. Gott vergisst seine über alles geliebte Braut nie. Er trägt diesen Kampf gegen Satan, der schon so lange um die übrigen tobt, alleine aus und bringt ihn nun für alle sichtbar zu seinem siegreichen Ende. Der große Versöhnungstag, der letzte Yom Kippur dieser Erde, wird jetzt endlich Wirklichkeit. Nun, genauso wie das Siegel aus dem Epheserbrief mit dem Heiligen Geist eine absolut geistliche Angelegenheit ist, so ist wohl auch das zweite Siegel, die Verdoppelung des ersten, eher im geistlichen Bereich zu suchen. Interessanterweise bekommen die Menschen, die dieses Siegel ja möchten, dieses nur auf ihre Stirn. Also dorthin, wo wir allgemein annehmen dürfen, dass dort unser Verstand sitzt. Es wird den Menschen auch nicht aufgezwungen. Man kann sich dieses Siegel eben nur schenken lassen. In allen Versen, die in der Offenbarung mit dem Siegel etwas zu tun haben, steht einfach, dass sie das Siegel haben oder sie es noch bekommen werden, bevor die letzten Stürme losgelassen werden. Und dieses Siegel beinhaltet nichts anderes als den Namen ihres Vaters, den sie an der Stirn geschrieben, bildlich gesprochen natürlich, tragen. Offenbarung 7,2-4, da steht, ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Dieses Siegel haben bedeutet nichts anderes als Gott als unseren Vater und Erlöser erkannt zu haben und nach seinen Vorgaben und Gesetzen leben zu wollen. Gott als unsere höchste Autorität, als unseren Schöpfer und Erlöser angenommen zu haben und ihm gehorsam sein zu wollen. Offenbarung 14, da steht: Ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Seinem ewig gültigen Evangelium und damit seinen Geboten der Liebe und damit der Glaubensgerechtigkeit aus unserer tiefsten Überzeugung heraus folgen zu wollen. Hand aufs Herz. Was kann uns schon Besseres passieren, als zu einem solch wunderbaren, allmächtigen Vater zu gehören, seine Kinder und in der Folge auch seine Erben zu sein? Jetzt aber wenden wir uns noch dem Gegenstück zu, das ihr sicher auch kennt, natürlich dem sogenannten Mahlzeichen. Dieses Mahlzeichen kommt in der Offenbarung einige Male vor, immer aber im Zusammenhang mit dem Tier. Dieses Tier wiederum kommt laut Offenbarung 13 aus dem Meer und bezeichnenderweise hat es sogar auch einen Vater. Den Vater der Lüge, so sagt es Jesus ganz unmissverständlich. Im Buch Daniel wird die Entstehungsgeschichte dieses Meeresungeheuers auch bestens beschrieben. Der Zeit halber kann ich natürlich heute nicht näher auch noch darauf eingehen, so muss es einfach genügen, wenn ich es hier einfach als das moderne Babylon bezeichne, das in sich aber sehr viele Facetten vereinigt. Es ist ein raffiniertes Gesamtkonstrukt, das nicht ganz so einfach zu durchschauen ist. Nun, dieses System jedenfalls ist gierig nach Macht. So wird es beschrieben. Es will sich ja sogar an die Stelle Gottes bringen, ja sogar sich über Gott erheben, was ihm ja dann tatsächlich für eine sehr kurze und begrenzte Zeit auch gelingen wird. Bereits in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 wird es folgendermaßen angetönt und beschrieben: Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Offenbarung 17 sagt weiter: Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Und diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Sich an die Stelle Gottes zu bringen, das ist also sein erklärtes Ziel. Und dafür ist ihm so ziemlich jedes Mittel recht. Er wagte sich ja sogar an die unveränderlichen, ewig gültigen Gebote, die Gott den Menschen zu einem gelingenden, guten Zusammenleben untereinander gegeben hatte, aber auch die Beziehung mit Gott selbst regeln sollten. Auch dazu gäbe es natürlich noch viel zu sagen, aber ich möchte heute wirklich den Fokus aufs Mahlzeichen und den Konsequenzen daraus legen. Dieses Mahlzeichen also wird im Gegensatz zum Siegel den Menschen regelrecht aufgezwungen. Offenbarung 13, 15 sagt, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet würden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen und so weiter, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Was wird hier also gesagt? Dieses Tierbildnis muss angebetet werden, sonst ergeht es dir schlecht. Du wirst weder kaufen noch verkaufen können und überhaupt, du wirst getötet, wenn du nicht dieses Mahlzeichen an Hand oder Stirn annimmst. Egal, wo du es trägst. Ob du ein überzeugter Anhänger dieses Systems bist oder einfach ein Mitläufer, aber tragen musst du es. Man ist hier sehr leicht versucht, diese Bilder sehr real zu nehmen. Man kann sich das natürlich auch sehr gut vorstellen. Meine wirtschaftlichen Möglichkeiten werden mir genommen, wenn ich da nicht mitmache. Und dieses Bild eben auch, wie viele andere, einfach anbete. Oder anders gesagt vielleicht einfach akzeptiere. Da wir aber vorher bereits das Siegel und das Versiegeln als eine geistliche Angelegenheit erkannt haben, möchte ich jetzt zumindest versuchen, auch hier auf eine geistliche Komponente zu kommen. Ihr dürft mich nachher steinigen, ist mir egal, ich versuch's. Wir haben ja eben gelesen, dass das Mahlzeichen an der Hand oder an der Stirn angenommen werden kann. Also mit meinem Verstand, damit aus meiner vollen Überzeugung oder eben an der Hand. Muss also nicht ausschließlich mit Überzeugung getragen werden, sondern eher so als eine Art Mitläufertum. So unter dem Motto, nützt es nichts, schadet es auch nichts. Der große Haufen, die große Mehrheit hat meistens ja recht. Die wissen ja wahrscheinlich schon, was sie tun, da laufe ich doch einfach mit. Jesus warnt eindringlich genau davor und sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Wie wir vorher in den Texten gelesen haben, geht es bei der ganzen Sache ja darum, dass das Tieresbild Anbetung verlangt. Anbetung. Das sollten bei uns eigentlich sämtliche Alarmglocken schrillen. Wer ist denn so gierig danach, Jesus seine Herrschaft und seinen Thron streitig zu machen? An dessen Stelle die Anbetung zu bekommen? Seine eigenen Gesetze als allein richtig und gültig an die nur Gott gehörende Stelle zu bringen? Da gibt es nur einen im ganzen Universum, der ehemalige Träger des Lichts. Mit der Annahme des aufgezwungenen Mahlzeichen des Tieres akzeptiere ich also die Anbetung des satanisch falschen Systems mit all seinen Ansprüchen, den gefälschten Dekalog. Und hier merke man bitte auf, das zweite Gebot, genau wo es um ein Bild geht, ist ja ganz rausgeflogen. Wir sind uns als Adventisten sehr gewohnt, eigentlich nur auf den Sabbat, auf das vierte Gebot zu schauen. Aber ich denke, das zweite Gebot ist mindestens genauso wichtig. Also, im Gegensatz dazu, zu diesem aufgezwungenen Mahlzeichen, trage ich das mir geschenkte Siegel Gottes, weil nur ihm allein die Anbetung gehört, und akzeptiere damit alle biblischen, unverfälschten 10 Gebote, inklusive natürlich dem Sabbat, woran man die Siegelträger relativ schnell erkennen kann. Aber auch die Glaubensgerechtigkeit und die Begnadigung durch das Blut Jesu, die mir geschenkt wurde. Ob Siegel oder Mahlzeichen, es sind rein geistliche Merkmale, die hier aufgezeigt werden. Hier geht es um die Entscheidung, die jeder Mensch für sich machen muss und dann entsprechend die daraus erfolgenden Konsequenzen zu tragen haben wird. Glaubensgerechtigkeit oder Werksgerechtigkeit. Spannend wird es dann ja später noch einmal, wenn in der ersten Plage, also nach dem Abschluss der Gnadenzeit, genau dieses Mahlzeichen zum Geschwür, ja zum Aussatz wird. Der Mahlzeichenträger wird jetzt also zum Aussätzigen, ja Ausgestoßenen. Und man fragt sich unweigerlich, ja von was denn ausgestoßen? Da die Plagen erst nach dem Abschluss der Gnadenzeit ausgegossen werden und jedermann seine wichtigste Entscheidung betreffs Anbetung, Akzeptanz des einen wahren biblischen Gottes oder eines aus menschlichen Traditionen erwachsenen falschen Gottesbildes treffen musste, überlasse ich euch jetzt mal eure eigenen Überlegungen vielleicht dazu zu machen. Also, kommen wir zurück. Ein sicher weiterer interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang ist eben das Kaufen und Verkaufen. Laut Offenbarung 13 wird dies zu jener Zeit ja nur noch den Mahlzeichenträgern möglich sein. Auch hier sollten wir aber versuchen, diese in einem ersten Blick so weltlich, wirtschaftlich erscheinenden Aspekte in einen geistlichen Zusammenhang zu stellen. Könnte es sein, dass man auch geistlich kaufen oder verkaufen kann? Dazu bräuchte es ja dann geistliche Dinge, die man kaufen könnte. Es braucht einen Käufer, einen Verkäufer dieser geistlichen Warenkörbe und auch einen dementsprechenden Hersteller. Und diese müssen wir logischerweise auch in der Bibel irgendwo finden. Machen wir uns auch hier auf die Suche. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 1. Korinther 6,20. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Offenbarung 5, Vers 9. Jetzt wird es nochmal sehr deutlich. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Hier spricht die Bibel doch tatsächlich von einem geistlichen Kauf. Jesus hat seine Braut, die er über alles liebt, nicht mit Gold und Geld erkauft, sondern mit seinem freiwillig vergossenen Blut. Und damit ist eigentlich jetzt klar, was in diesem geistlichen Warenkorb anhand der vorher geführten Texte zu finden sein wird. Unsere Erlösung. Und wer der Hersteller oder Produzent und zugleich auch noch Verkäufer dieser himmlischen Waren ist, auch wieder klar. Hier gibt es nur den einen, Jesus Christus, unseren Bräutigam. Er hat diesen Brautpreis unendlich teuer bezahlt und macht ihn uns zum Geschenk. Wie könnten wir dieses Geschenk ablehnen? Er bietet ihn seiner Braut an. Er hat den Brautpreis schon mehr als bezahlt. Auch in Offenbarung Kapitel 3, Vers 18 steht der folgende Text. ich, also Jesus natürlich, rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Hier gibt Jesus also der letzten Gemeinde, Laodicea, nicht umsonst den wichtigen Rat: Kauf von mir. Es gibt so viele Anbieter von Erlösungsgewissheiten. Aber was müssen wir bei ihm kaufen? In Feuer geläutertes Gold, das weiße Kleid und die Augensalbe. Und was meint er damit? Gold steht in der Symbolik für Wahrheit. Und wenn diese sogar in Feuer geläutert wurde, dann steht es hier also für überprüfte Wahrheit. Das weiße Kleid steht für Gerechtigkeit, kennen wir alle, die mir von Gott verliehen, geschenkt wird. Und die Augensalbe, die steht für klare Erkenntnis von richtig oder falsch. Was hier ja in der allerletzten Zeit der Gemeinde ganz besondere Wichtigkeit erlangen wird. Bezeichnenderweise wird dies alles ja genau der Gemeinde zur Verfügung gestellt, die nämlich ja genau das Problem bekommt, nämlich dass sie zur Annahme eines Mahlzeichens gezwungen wird, womit sie weiterhin kaufen oder verkaufen könnte. Nun, der Warenkorb dieses vertrackten babylonischen Systems ist ja auch wirklich überreich gefüllt mit allem, was das Herz begehrt. Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, edle Hölzer, Gewürze, wundervolle Stoffe in vielen Farben. Essbares ist dabei, aber auch viel Glitzer und Tand. Allerdings gibt es hier sogar Sklaven und Vieh. Aber etwas ganz Entscheidendes fehlt. Die Augensalbe. Es gibt Salbe, die steht für den Heiligen Geist, aber die Augensalbe, die fehlt. Dieses System will ja gar nicht, dass man bei ihm Erkenntnis findet. Ihr findet diesen ganzen Warenkorb im Kapitel 18 der Offenbarung aufgelistet. Und da steht dann auch, dass die Kaufleute der Erde trauern, weil ihre Ware wertlos geworden ist. Nun, bei genauem Hinschauen entdecken wir, dass alle diese Artikel aus dem Tempeldienst der Stiftshütte stammen. Oder es sich um Schmuck handelt, den Jesus seiner Braut als seinen Brautpreis geschenkt hatte. Glitzer und Tand fehlen allerdings in Hesekiel 16, wo ihr alles über diesen Brautschmuck finden werdet. Nun, worum es in der Stiftshütte genau ging und was darin auf den Tod Jesu am Kreuz hinwies, ich denke, das wissen wir. Darin wurde der ganze Erlösungsplan Gottes für uns Menschen dargestellt, vorgeschattet. Und genau an diesem Tempelschatz vergreift sich dieses falsche System. Es holt sich diesen einzigartigen, unendlich kostbaren Schatz, verändert diese Heilsartikel unmerklich mehr und mehr und verkauft diese nun in leicht abgeänderter Form als den nur ihr zustehenden, von ihr als einzig richtig deklarierten Erlösungsplan an die Menschen, die ihr ja folgen und vertrauen. Hier geschieht also ein Tempelraub in neuer, moderner Form. Umso wichtiger erscheinen jetzt vielleicht die Texte, die sehr treffend für die letzte Gemeinde, also Laodicea, geschrieben wurden. Jesus warnt nicht umsonst genau sie eindrücklich vor dem Kauf von Fälschungen, indem er eben auch die Augensalbe anbietet. Erkenne, pass auf, wo du das Gold einkaufst, bei mir oder beim Fälscher. Verkaufst du Wahrheit in Feuer geläutert? Oder ist es vielleicht falsches Gold? Wie mein Vater immer so treffend sagte, Mischgablergold, gefälschtes Gold, nicht überprüftes. Jesus sagt, ich habe dich teuer erkauft mit meinem Blut und ich schenke es dir. Damit bist du erlöst und frei aus der Versklavung der Sünde und der Werke. Ich habe den Preis selbst bezahlt und erwarte dich sehnlichst bei mir im Paradies, auf ewig. Der Gegenspieler, der verkauft seine Ware sehr teuer. Da wird dir nichts geschenkt. Im Gegenteil, du wirst ein Sklave, ein Abhängiger eines Systems, das dir alles andere als Freiheit verkaufen wird. Erkenntnis des wahren Goldes ist hier schlicht nicht erwünscht. Die Menschen, die das Mahlzeichen, also die Zugehörigkeit zu diesem System bekundet haben, die werden weiterhin ohne Probleme ihre gefälschten Handelsartikel in Bezug auf Erlösung und Evangelium kaufen oder verkaufen können. Ja, ist sogar ausdrücklich erwünscht. Die Siegelträger allerdings, die sollen möglichst mundtot gemacht werden, da sie ja den weiteren guten Verlauf der Handelsgeschäfte Babylons nur stören würden. Nun, aus den oben gelesenen Versen entnehmen wir ja, dass es sogar bis zu einer angedrohten Ausrottung dieser ewig gestrigen Störenfriede kommen wird. Aber dazu dann wird es Gott nicht mehr kommen lassen. Jetzt ist die Zeit des großen Engelfürsten Michael gekommen. Daniel 12. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Jesus macht sich auf, die Seinen zu sich nach Hause zu holen. Endlich, würde ich sagen, oder? Endlich kommt er als der siegreiche König aller Könige, als Herr aller Herren, als der große Sieger auf dem weißen Pferd, der seine Kriege in Gerechtigkeit führt. Was für ein Tag wird das sein? Ein Tag voller Jubel und Freude. Ein Tag voller Dankbarkeit gegenüber unserem großen Freund und Bräutigam, Jesus Christus. Er hält sein Wort. Er hütet seine Schafe mit eisernem Stab, was ja nichts anderes heißt, als dass wir auf ihn absolut bauen können. Was er versprochen hat, das hält er gewiss. Und so möchte ich die Predigtstunde nun mit den folgenden Texten der Bibel abschließen. Offenbarung 22, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig werden die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Amen.